Hey Leute, habt ihr schon vom Hunter-Virus gehört?
Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ist das ein Remake?
Oder ein Remaster?
Nein, das ist doch ein klassischer Reboot.
Ah.
Spielejahr 2020, Part 1.
Hallo und herzlich willkommen zu Vielist. An meiner Seite heute.
Arthur.
An meiner Seite heute.
Der davor Arthur sitzt, das ist der Hase.
An meiner Seite heute.
Der gegenüber von Arthur sitzt, der Enrico.
Und ich bin Johnny. Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es ist heiß. Es ist heiß, es ist warm, wir schwitzen. Warum tun wir uns das an?
Weil wir Spaß daran haben und es uns gut tut, mal zu entschlacken. das heißt, einen Dönerteller zu essen und danach in einen schwitzigen Raum zu gehen. Perfekt.
Ja. Genau, ja. So ist es.
Ja, weil Knoblauch in der Luft bei der warmen Temperatur, das ist wie Urlaub.
Und es ist nicht nur Knoblauch.
Nee.
Ich weiß nicht, worauf ihr hinaus wollt.
Irgendjemand hat geschissen, ganz klar.
Johnny.
Also wie wäre das nochmal? Wenn man furzt, dann sind das ja Partikel, die man riecht.
Ja, genau. Das ist ja also Geruch, beziehungsweise Geruchsstoffe sind ja physisch. Das heißt, ja. Es sind kleine Partikel, die herumfliegen und sonstiges. Ne? Und das heißt, wenn jemand auf Toilette war und der andere dann reingeht, ist derjenige, der vorher war, faktisch in dem anderen drin.
Wow.
Aber das heißt ja auch, wenn einer sagt, es riecht hier nach Koks, dann hat er ja Koks genommen.
Ja.
Weil er Koks gerochen hat.
Aber wer sagt denn, das riecht hier nach Koks?
Du gerade dreimal.
Was hat das Ganze mit Gaming zu tun?
Alles.
Alles. Er steckt ja nicht drin, ne?
Steckst nicht drin, es sei denn, du gehst nachher mal ins Klo. Ach komm, ist ja alles gut. Wir sprechen heute über das Spielejahr 2020.
Ja.
Und das Spielejahr 2020 war ein relativ besonderes Jahr.
Ja.
Aufgrund von verschiedenen Faktoren.
Ja.
Erinnert euch, was 2020 noch so passiert ist.
Ja.
Damit starten wir immer ganz gerne rein, ne? So ein bisschen den Zeit.
Ich glaube, Enrico hat einen Plan.
Nein.
Ja.
Ein bisschen in den Zeitgeist, was ist denn da so passiert? Allzu lange ist es ja noch gar nicht her. Ist ja gefühlt erst gestern gewesen.
Ja.
Yes.
Und wir alle hatten 2020, ein gemeinsames Schicksal.
Ja, Kobe Bryant ist verstorben.
Kobe Bryant ist verstorben, leider ja. Ich weiß nicht, warum ich gelacht habe, aber ich fand das.
Du hast damit nicht gerechnet.
Ich hatte damit nicht gerechnet. Ja, der ist gedeiht, leider. Rest in peace.
Und seine Tochter auch, rest in peace.
Ja, das war schon.
Hubschrauber nie so gut geflogen.
Tragisch. Wenn wir schon bei Todesgeschichten sind, ja. Jemand anderes ist auch verstorben.
Der eine da. Wie hieß er noch?
Katsuhisa Hashimoto.
Genau.
Gesundheit.
Genau. Das war der Erfinder des Konami-Codes. Und der ist leider auch verstorben in dem Jahr. Und
aus dem Kopf, Johnny?
Aus dem Kopf. Oben, unten, unten, links, rechts, BA.
Crazy.
Habe ich vorhin.
Warum spawnt hier ein Panzer?
Oh, mein Uber ist da.
Habe ich vorhin noch gelesen. Kennt ihr die Geschichte des Konami-Codes, warum es den gab?
Es ist doch irgendwie sowas mit Pressecode, von wegen Spiel ist zu schwer, irgendwie sowas.
Ja, Cheatcodes. Damals in Arcades und so weiter war es natürlich schwierig. Die Games waren ausgerichtet darauf, natürlich zu sterben, damit du viele Coins reinpacken kannst. Aber auch allgemein früher, Konsolengames waren einfach noch klassisch da angehaucht, dass sie sehr schwer waren. Wir kennen es ja von damals. Und Tester haben eben diesen Konami-Code nutzen können, um cheaten, unendlich leben, Feuerkraft, dies, das und gib ihm, ne? Und dann hat sich das ja ein bisschen weitergetragen, der Konami-Code. Der war ja später in so vielen Spielen noch mit drin. Ne? Mhm. Ist mittlerweile legendär, der Status.
Ne? Viele Easter Eggs auch in späteren Spielen. Dann dementsprechend wurde der eingebaut und nicht als Cheat, sondern als, dass irgendwas Gaggiges passiert, dass du irgendeinen, keine Ahnung, Hintergrund oder irgendeine komische Klamotte für den Charakter freischaltest oder sonst was.
Eine Gans.
Ein Untitled Goose Game. Yes. Was sage ich auch immer ganz gerne zum Anfang eines Jahres, wenn wir besprechen, woran orientieren wir uns immer ganz gerne?
Frohes Neues.
Danke.
An den Konsolen.
Auch. Woran noch?
Umsätze.
Ja, auch. Ich mache das schon so.
Dönerpreis.
Lange. Sollten wir machen, ey.
Das ist der größte Faktor weltweit gesehen.
Das stimmt allerdings.
Wenn du irgendeine Währung vergleichen willst, dann fragst du, ey, wie viel kostet der Döner in dem Land?
Oder der Shawarma.
Shawarma.
Hier ist es nämlich Shawarma.
Wisst ihr, wie das in Japan ist? Da gibt es die solche Schokosticks. Und einer kostet irgendwie 10 Yen oder sowas normalerweise. Und ob die günstiger oder teurer werden, ist es bei denen so.
Das habe ich noch nie gehört.
Das ist deren Döner-Währung.
Das ist deren McDonald's-Moment. Nein, die MMOs, Mann, Leute.
Ah.
Was haben wir zu der Zeit gespielt? Was
wir sind ja in einem Gaming-Podcast.
Final Fantasy, welches?
14.
Welches?
Das war Shadowbringer.
Wrath of the Lich King.
Shadowbringer haben wir noch gespielt.
Ja.
Aber wir sind in der Übergangsphase.
Kam
so
schon
langsam, so lang, da noch nicht, aber wir haben gerade Shadowbringer gespielt. Aber da waren wir schon drin in dem Add-on, schon eine Zeit lang. Yes. WoW war auf?
Was war denn?
Black Ops 7.
Shadowlands.
So Shadowlands gespielt?
Shadowbringer, Shadowlands, das ergibt irgendwo einen Sinn. Das muss man nachverfolgen. Vielleicht haben die beiden
dunkle Zeit, ja.
Ja, die miteinander was zu tun. Vielleicht hat Shadowbringer so viel geklaut von Blizzard, dass Shadowlands komplett untergegangen ist.
Wir wissen es nicht. Ich habe es nicht gespielt.
Und wie ist mit Disneyland?
Disneyland ist super.
Das ist aber auch Shadow.
Ja, da gab es Schatten.
Shadow für mein Portemonnaie.
Schatten ist ein gutes Stichwort. Dunkelheit ist ein gutes Stichwort. 2020 hat eine sehr dunkle Zeit angefangen. Lass uns nicht um den heißen Brei rumreden.
Okay.
War ein bisschen scheiße. Rony?
Ja.
Ja?
Ja.
Shadowlands?
Homeoffice, Homeschooling.
Far away from home. Homecoming.
Spider-Man-Filme.
Home-Friedensbruch.
Im März 2020. Ich merke, ihr wollt da nicht
hin. Es ist zu warm, Alter. Es ist viel zu warm.
Du hast, glaube ich, eine schwierige Zeit zu moderieren
im
heute.
Im März 2020 ging eben Corona los, vor allem auch in Deutschland. Yes. Ne? Ist es angekommen. Hat für zahlreiche Probleme gesorgt, natürlich.
Kannst du die Liste aufrufen?
Ja, Andrico, ich kann die Liste aufrufen.
Danke.
Gerne. Und
viele Probleme. Sozial, Wirtschaft.
Alles für den Arsch.
Viele Familien sind kaputt gegangen, weil sie sich in dieser Zeit das erste Mal kennengelernt haben. Ja, dass sie alle gleichzeitig zu Hause sind. Ist tatsächlich so.
Was?
Ja,
das ja, wirklich.
Nie gehört.
Da sind sehr viele, weil einfach alle zu Hause saßen, kaputt gegangen. Ja. Viele Familien, die sich dann das erste Mal gesehen haben. Haben fünf Kinder, aber haben sich das erste Mal wirklich gesehen.
Naja, wir wollen natürlich auch nicht zu sehr auf das Thema reingehen, sondern eher Bezug nehmen auf Gaming in der Zeit. Ne?
Jeder
alle,
hat gezockt.
Wir alle wissen ja, was Corona mit sich gebracht hat, ist ja alles klar, Lockdowns etc. Aber du sagst es richtig, Enrico, jeder hat gezockt. Gaming war das Ding, das Entertainment-Ding zu Hause. Es ist so skyrocketed.
Yes.
Statistiken haben ja gezeigt, egal in welche Altersschiene wir drauf gucken, überall sind die Zahlen überproportional gestiegen.
Ja.
Auch sehr viel Mobile-Markt natürlich, ne?
Natürlich. Und man muss sagen, sowas wie Twitch, YouTube, Discord, alles, wo man sich irgendwie sozial versammeln kann, ist einfach neuer Treffpunkt geworden. Ne?
Meine Frau sagt seitdem immer, wenn wir eine zweite Pandemie kriegen sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann müssen wir mit TikTok anfangen. Weil die ganzen großen Leute, die man jetzt kennt, sind zu dieser Zeit angefangen. Die haben ihre Hypes dort generiert, weil die waren zu Hause.
Ja,
absolut. Teilweise hat man dort bei Corona auch gesehen, dass manche Branchen sehr, sehr stark davon profitieren können. Gaming ist die eine, der Drogenhandel, die andere Branche.
Oh ja.
So starke Anstiege teilweise, unglaublich.
Ja, voll. Spieler haben grundsätzlich mehr und intensiver gespielt. Ja, es sind Sachen zutage gekommen, Cozy Games zum Beispiel, alles, was irgendwie dir das Gefühl gegeben hat, die Welt ist in Ordnung, in Anführungsstrichen. Draußen alles für den Arsch, aber hier zu Hause kann ich eben mir meine Cozy Games spielen. Simulationsspiele sind in dem Jahr richtig stark angestiegen, haben so einen krassen Push bekommen.
Ja, die ganzen Bauern, die nicht mehr arbeiten konnten, alle Farm-Simulator, Landwirtschaftssimulator.
Ist so. Das waren einfach so die Dinge, ne? Streamer, so krass berühmt geworden, weil einfach Leute sich das so übel angeguckt haben, die ganze Zeit über.
Ja, das stimmt.
Ne?
Die Leute, die das Ende der Welt predigen, haben nur noch Resident Evil gezockt.
Ja, aber das war ja auch, als ich das erste Mal gehört habe, es geht los, es kommt eine Pandemie, dachte ich, es ist soweit, ich hole mein grünes Kraut raus.
Hase hat sich richtig gefreut.
Misch das mit dem roten Kraut, hole meine Pumpgun raus.
Hase hat in seinem Keller,
MP7.
In seinem Keller hat er wie John Wick, hat er da den Boden aufgerissen, hat den Koffer rausgeholt.
Es ist soweit. Ashley, meine Axt.
Ja.
Meine zweite Axt. Dann hatte ich Inventarprobleme, musste mir einen neuen Koffer kaufen.
Ich hatte noch nie einen Hund, aber ich werde ihn rächen.
Ja, und dann hatte ich keine Zombies, sondern ein Virus und Homeoffice. Und
ja.
Ruft Hase bei der Polizei an. Sie haben mir alles genommen. Sie haben das letzte Glück in mir ausgelöscht. Wer sind Sie? Woher haben Sie diese Nummer?
Corona, ich weiß nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, woher du kommst. Ich kann dich auch nicht finden, weil ich keine besonderen Fähigkeiten habe.
Und ich darf auch nicht nach draußen gehen.
Aber Ja, das war schon echt eine Kackzeit. Gleichzeitig haben wir alle echt viel gezockt.
Ja. Auch, ne?
In der Gaming-Branche ist es grundsätzlich dazu gekommen, dass natürlich Releases sehr stark verschoben wurden. Es konnte nicht so entwickelt werden wie vorher noch. Homeoffice hast du schon gesagt, Enrico, ist maßgeblich Thema geworden, aber es musste ja natürlich alles erstmal umgestellt werden.
Wie funktioniert das im Einzelhandel mit Homeoffice?
Gab's nicht. Stell dir vor, stell dir vor.
Jeder hat einen Artikel aus dem Laden mit nach Hause genommen. Wenn jemand das kaufen wollte, musste er da hinfahren und sich das bei ihm kaufen. Aber dann hat er ja natürlich gegen die Ausgangsregelung verstoßen. Hatte ein bisschen Lücke, dieses Zombie-Apokalypse.
Das ja, ganze System. Mit Trenchcoat geht das ja dann, ne, da zu verkaufen.
Ja, mit ja, Trenchcoat und French Toast.
Ich finde auch, Corona 1.0 war einfach schlecht released. Ne?
Ja.
Das musste einfach die ganze Zeit gepatcht werden. Es kamen auch DLCs natürlich und damit wurde es besser. Damit ist man der Sache einfach ein bisschen gewachsener geworden.
Mit dem Klopapier später, ne? Mit,
ja, und natürlich, man muss ja sagen, dass die Raids auch erstmal echt scheiße waren.
Auf der Toilette.
Auf der Toilette.
Drop Rate von Hefe wurde auch immer ein bisschen schlechter.
Mehl und Hefe, ja. Ja. Die Leute konnten gar nicht backen, aber sicher. Im Zweifel frisst das Mehl so.
Und diese ganzen Bugs mit den Debuffs, Alter.
Boah, scheiße, Mann. Ja, das Ding ist, heute guckt man zurück und es ist ja wirklich wie so ein böser Traum. Ne?
Bei der Tochter wird mir das nicht glauben.
Das kannst du einfach auch gar nicht mehr, ich fühle das nicht mehr so, wie ich mich damals natürlich gefühlt habe. Das war alles so weird, so schwammig, so scheiße, so bläh. Gott sei Dank sind wir da raus. Ja, was war noch?
Geile Spiele. Super Mario Bros. 35 Jahre Jubiläum.
Ja.
Hardcut jetzt gerade.
Ja, aber ist okay. Wir können das ja auch einfach so schließen, damit die Geschichte. Super Mario, genau, hat 35-jähriges so
Gesundheit, Arthur.
Gefeiert.
Ich habe nicht genießt.
Nein.
Hunter.
Und hat er. Dazu ein paar Games released. Ich lese mal hier von dieser Liste vor, weil ich konnte mir das mit Sicherheit nicht merken. Also, Paper Mario and the Origami King. Game & Watch Super Mario Bros. Super Mario 3D World plus Bowser's Fury war eine Kombination. Super Mario Bros. 35. 3D All Stars. Mario Kart, Home Circuit.
Das war ein Spiel, alles, was du gelesen
Nein,
hast, oder?
Das sind alles verschiedene Spiele, die da rausgekommen sind, um das ganze Jubiläum zu feiern. Kritik da gab es, dass vor allem Super Mario 3D All-Stars, 3D All-Stars, so hieß es, und Super Mario Bros. 35 nur kurzzeitig erhältlich waren.
Ja, das war Fear of Missing Out, haben die voll ausgenutzt.
Ja. Das war Arsch.
War ein Riesenaufschrei dabei, wo es dann nachher weg war, war es weg.
Genau.
Und die ganzen Scalper und so weiter. Nee, ich weiß, das war nur digital.
Es gab keine physischen Releases, ja, es genau, war nur digital zu erhalten und nur für eine kurze Zeit zu spielen. Fand ich doof, vor allem, weil Super Mario Bros. 35 war ein super interessantes Konzept. Es war nämlich klassische Super Mario Level. Du konntest aber unterwegs Gegner erledigen, die dann bei anderen Spielern, das war so Battle Royale mäßig, die du die ganze Zeit gesehen hast, aufgetaucht sind.
Cool.
Und quasi wer bis zum Ende durchgehalten hat, war Battle Royale Super Mario Winner. Also eigentlich cooles System, war aber wie gesagt nur für ein paar Monate, Wochen, ich weiß es gerade gar nicht genau, nur zu spielen, seitdem nicht mehr erhältlich. Miese Aktion.
Welches Studio hast du mal entwickelt?
Nintendo.
War Ach, das. Natürlich Nintendo schon wieder.
Ja.
Die haben schon Corona verklagt.
Andere gute Nachrichten. Konsolen. PlayStation 5 und Xbox Series X und S sind released worden Ende des Jahres. Das heißt, die letzten Spiele, die wir so besprechen, werden auch langsam auf der neuen Generation anwesend sein.
Ja.
Was insofern interessant ist, weil wir mit diesen Konsolen das erste Mal so wirklich SSDs bekommen im Konsolenbereich. Sprich, superschnelle Ladezeiten. Da gehen wir auf jeden Fall in eine neue Ära rein.
Und trotzdem war die PS5 ein Gerücht in diesem Jahr, weil keiner sie einfach bekommen hat.
Wir nicht.
Ach so.
Ich hatte auch eine früher.
Ich hatte auch ganz schön eine.
Johnny hat drei bestellt, zwei bekommen, eine verkauft.
Ich rede für die Allgemeinheit, nicht durch eure schwarzen Geschäfte da.
Ich habe einfach 12 Browser-Tabs gleichzeitig aufgehabt. Keiner zwei bestellt,
und zwei auf bekommen. Einem davon hat er PlayStation 5 gekauft.
Und eine zum Normalpreis verkauft. Ich habe da nicht gescalpt oder Profit rausgeschlagen. Ne? Also, ich wollte sie aber auch einfach haben. Ich war gebrandmarkt von der PlayStation 4, von dem Release. Deswegen, ich wusste, was auf mich zukommt.
Wobei dieser Release von PlayStation 4 noch relativ human war im Vergleich zu PS5. Ne? Mhm. Also wirklich Release und dann hat es Ewigkeiten gedauert, ne, bis du die wirklich bekommen konntest.
Gefühlt, glaube ich, sogar ein Jahr. Ja. Also du hast sie immer wieder mal so ein bisschen bekommen. Die waren gedroppt in den Online-Stores hin und wieder mal. Du hattest schon Chancen, aber es war nicht so, dass du einfach in den Einzelhandel reingehen konntest. Da standen sie, nimm dir eine weg. So war es nicht.
Auch unter anderem Corona-Auswirkungen, Lieferketten und sonstiges.
Ja. Ne? Das hat aber auch dazu geführt, dass die Spiele-Releases nicht für die PS5 kamen. Ja. Also die Spiele, die für die PS5 da waren, nur dafür programmiert worden sind, wurden alle nach hinten geschoben. Mhm. Ich kann mich erinnern, das kam ja im November, der Konsolen-Release. Und ich habe meine Konsole im Mai bekommen, zu meinem Geburtstag. Habe ich Glück gehabt, da habe ich einen Anruf bekommen, hey, da ist eine verfügbar, abgeholt. Und ich habe danach, glaube ich, ein halbes Jahr lang kein richtiges PS5-Spiel gespielt. Mhm. Ich habe immer noch die alten PS4-Spiele drauf gezockt.
Es ist ja bis heute quasi...
Returnal kam raus, Returnal war dabei, aber
ja.
Sonst...
Ja, es ist bis heute ja quasi die Aussage, hey, wo sind denn eigentlich die Spiele für die PlayStation 5?
Ja.
So, es gibt mittlerweile welche, man unterschätzt das natürlich, aber es stimmt schon, in dieser Generation gab es wenige, ich sag mal, exklusiv PlayStation 5-Titel. Oder auch Xbox Series X, muss man auch dazu sagen.
Ja.
Ne? Aber gut, das ist passiert. Was hatten wir noch? Corona, haben wir gesagt, war ein Thema, was auch abgesagt werden musste, war zum Beispiel die E3. Oder allgemein Gaming-Shows, E-Sport wurde nur noch auf online verschoben. Es gab keine Shows mehr zum Feiern und wo Leute hingehen können, zuschauen etc.
Das war aber schon ganz, ganz lange gemunkelt. Jedes Jahr, wird es die jetzt noch geben, wird es die nicht geben? Verstreiten sich die großen vier im Jahr? Nein.
Ja.
Und das war wirklich die Chance, kann man schon fast sagen, wo die einen Hard Cut gezogen haben, gesagt haben, jetzt braut jeder sein eigenes Bier,
ja.
Nintendo mit seinen Directs. Da gibt es natürlich noch das Summer Game Fest und alles, was dazugehört. Da ist aber auch das Summer Game Fest entstanden, wichtig geworden. Auch die Award-Shows, die nicht so guten Awards, ja, sind da auch immer größer geworden, weil sich dann die großen Firmen da ihre Timeslots gekauft haben. War früher schon so gewesen, nur jetzt noch viel größere Bühne.
Ja.
Und Sony State of Plays kommen ja raus, Xbox Showcases und auch Nintendo Directs. Wie heißen die? Irgendwas mit Tree nennen die sich doch bei Nintendo.
Treehouse. Oder?
Treehouse, ja genau, Nintendo Treehouse.
Aber ich glaube, die gibt es auch, die heißt mittlerweile auch nur noch
Directs. Ja.
Genau.
Directs sind, glaube ich, die kleineren.
Genau. Und die E3 kam tatsächlich nicht mehr wieder. Ne? Das größte Gaming-Event zu der Zeit ist da einfach eingestampft worden. Wie Enrico gesagt hat, größere Firmen haben sich gesagt, wir machen eigene Dinge. Nichtsdestotrotz, Jeff Keighley, einer, der bei der E3 seit Ewigkeiten mitgewirkt hat, ich glaube seit den Anfang 2000ern, hat sich da schon eine Zeit lang vorher, hat er sich abgesagt von der E3, beziehungsweise hat sich schon immer ausgesprochen, dass die Richtung nicht so in die ging, die er sich dafür vorgestellt hatte. Und hat eben, wie Enrico auch schon gesagt hat, das Summer Game Fest gestartet, auf die Beine gestellt, vielen Leuten geholfen, sich dort zu versammeln und dementsprechend ein neues Showcase zusammenzustellen, was bis heute relevant ist. Also eigentlich hat es mehr oder weniger die E3 1:1 abgelöst, muss man auch sagen.
Tatsächlich, ja. Ne? Und die ist ja jetzt am 5.6. dieses Jahr, Summer Game Fest, und da freuen wir uns jetzt schon drauf, natürlich. Ja. Ne? Deswegen hat es abgelöst, viele Kleine dazu gekommen, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, Triple-I-Initiative dann dementsprechend, sowas. Also,
war geil, Alter, das war richtig nice.
Ja, absolut. Und statt einem großen Event finde ich das gut, dass viele kleine und jeder sein eigenes Süppchen und dementsprechend, die alle kriegen was, einen Platz in dem Sinne. Ne?
Ja.
Sonst war immer nur, okay, welches Spiel auf Day 3 gezeigt wird, das wird das erfolgreichste in dem Sinne, ne? Wird am meisten tendenziell verkauft. Und jetzt kriegt jeder eine Plattform, super.
Total. Ich muss auch sagen, hier nochmal Respekt zollen, tatsächlich an Jeff Keighley. Die Person zu ihm selbst, ich kann jetzt nicht unfassbar viel sagen, ich kenne mich so komplett mit seiner ganzen Historie nicht aus, aber er ist auf jeden Fall ein maßgeblicher Teil, dass überhaupt dieses Summer Game Fest überhaupt so erfolgreich geworden ist, weil er so lange dabei war und auch die ganzen Leute schon in seinem Rücken hatte. Also er hatte schon so viele Leute bei sich, so viele Entwickler, so viele Studios, die Vertrauen in ihn gesetzt haben und gesagt haben, cool, dann machen wir es jetzt halt hier. Und richtig geil. Cooler Typ, auf jeden Fall. Das wollte ich nochmal gesagt sein lassen.
Absolut gut vernetzt in der Industrie, ne?
Yes. Okay, um das Thema so ein bisschen zuzumachen, haben wir natürlich noch ein bisschen Zahlen. In diesem Jahr 140 Milliarden Dollar Umsatz. Das ist ein Zuwachs von 12% zum Vorjahr. Mobile 58%. Ich meine, im Vorjahr dazu hatten wir auch schon 58%. Also das hat sich gehalten. Mhm. Da habe ich das erste Mal Zahlen bekommen, und zwar das Videogame-Content, also sprich Streamer oder auch allgemein Influencer im Bereich Gaming, 9,3 Milliarden erwirtschaftet haben.
Ja, Twitch, alles was dazugehört, immer größer geworden.
Genau.
Signifikant.
Signifikant. Dazu nochmal ein paar Games. Roblox, 2,3 Milliarden, kam aus dem Nichts und war plötzlich da. Ich weiß bis heute nicht wirklich, was Roblox ist, Alter.
Das ist eine riesen Plattform, um Spiele zu programmieren, wo viel mit Kinderspielen ist. Ganz wichtig, achtet bitte drauf, wenn ihr Kinder habt, was die dort konsumieren, weil Roblox ist einer der größten Plattformen, wo auch Schabernack mit Kindern betrieben wird.
Absolut, da aufpassen. Animal Crossing New Horizons, worüber wir gleich sprechen werden, 2 Milliarden. Krasse Zahl. Pokémon Go 1,9 Milliarden.
Wobei es da eher Pokémon Not So Go war, weil man nicht raus durfte.
Ja. Ja, aber überleg mal, trotzdem 2 Milliarden. Die Leute haben wahrscheinlich Pokécoins reingeballert von zu Hause aus, ne? Muss ja.
Und Animal Crossing war ein riesen Hype-Titel zu der Zeit. Ich weiß noch, als rauskam, habe ich mir direkt geholt, mit meiner Frau auf dem Sofa gezockt, weil sie auch ein großer Animal Crossing-Fan schon immer gewesen ist. Und hat viel Spaß gemacht, gut programmiert, mit diesem System, dass jeder Tag wirklich ein Tag im Game, im Spiel ist und du immer was Neues hast. Ja, man kann timeskippen und so weiter. Hat es wirklich lange am Ball gehalten und viele, viele Leute zusammengebracht, weil darüber hinaus konntest du dich ja gegenseitig auf den Inseln besuchen.
Yes. Schön.
Aber sprechen wir, glaube ich, noch drüber, ne?
Genau. Und mir fällt gerade auch ein zum Thema Pokémon Go. Die haben tatsächlich das Spiel aber auch umgemodelt zu der Zeit. Es gab Funktionen, die es dir ermöglicht haben, tatsächlich von zu Hause aus zu spielen, ohne dich großartig zu bewegen. Es kam dann so ein paar Systeme rein. Ansonsten wäre das Spiel wahrscheinlich auch einfach gestorben, muss man auch sagen. Ne? Ohne Bewegung ist das Game nun mal quasi auch nichts. Gut, wollen wir Wein starten?
Yes, sir. Warum lachst du?
Darf ich nicht lachen? Lass mich lachen, Alter.
Hey, wenn er Spaß hat an seinem Leben, dann lass ihn Spaß an seinem Leben. Weil vielleicht hat er irgendwann mal keinen Spaß in seinem Leben.
Du hast jetzt sehr oft Leben gesagt, Hase.
Und Spaß.
Ja. Leben und Leben lassen.
Leben und Leben lassen.
Am 20. März erschien besagtes Animal Crossing New Horizons.
Was heißt eigentlich Kreuzigen auf Englisch?
Crossing.
Crucify. Deswegen kann das Spiel auch ganz anders sein, als man denkt. Animal Crossing.
Wow. Ist so wie Cult of the Lamp?
Ja, so ungefähr.
Gibt es da wie bei Pokémon irgendwelche dunklen Theorien und sonstiges, wie bei Lavandia City und sonst was?
Creepypastas. Ja, das ist sowieso. Animal Crossing, geiles Spiel. Wunderschönes Spiel. Aber dieser Tom Nook ist ja der Jochen Schweizer der Videospiele.
Der Jochen Schweizer?
Ja.
Warum der Jochen Schweizer? Er bietet doch keine
Doch, Dings er bietet an. Dir den Urlaub an, ja. Wo du hingehst, wo du dein Haus hast und nach dem kriegst du die ganze Zeit Schulden. Schulden, Schulden, Schulden. Du bezahlst dein Haus ab, kommt das nächste Ding. Ach, jetzt brauchen wir ein Museum. Bam, wieder Schulden. Dann brauchen wir ein neues Rathaus. Bam, wieder Schulden. Und das geht so weiter, bis du später die ganze Insel terraformen kannst.
Aber warum zahlst du für die Insel? Warum?
Weil du bist in der Abwärtsspirale gefangen. Du kommst nie wieder raus. Schufa.
Ich habe ja damit noch nie angefangen. Ich kenne Animal Crossing nur vom Sehen.
Kann ich dir voll empfehlen.
Catch dich das? Ja. Haut dich das so richtig? Mega. Du bist drin. Du hast Bock.
Ja. Okay. Ich würde dir aber vorher Pokémon Pokopia empfehlen.
Na. Muss das sein?
Ja.
Okay. Animal Crossing?
Oder Jens? Du sagst das Gleiche, oder?
Ja.
Nochmal, Animal Crossing?
Ja, also ja. Erzähl.
Ganz klassisch.
Wo sind wir hier? Bin ich Fearless? Bin ich
ganz klassisch, hin? Animal Crossing, dasselbe Prinzip wie immer. Du bist die neue Person, die ins Dorf kommt, hier auf eine Urlaubsinsel. Tom Nook Reisen war es hier. Und du lernst erstmal ein paar Bewohner kennen, dann musst du deren Wünsche dort erfüllen, bla bla bla, Häuser bauen, Bäume fällen, dich nicht von Bienen stechen lassen und so weiter und so weiter. Und du baust so ein bisschen deine Trauminsel auf. Es kommen immer neue Bewohner von Tag zu Tag dazu, mit denen du gucken musst, okay, wer kann mit wem. Und wenn du lange nicht dabei warst, dich wieder einloggst, dann hast du nicht alle.
Das ist wie im echten Leben.
Dann wirst du wirklich gebieft und meine Frau hatte das mehrfach gehabt. Die hatte gesagt, okay, jetzt habe ich 2 Tage nicht gespielt. Ich kann jetzt aber nicht reingehen, weil wenn ich reingehe, machen mich alle Leute fertig.
Nach 2 Tagen schon?
Ja, das ist ganz krass gesagt, ne? Aber es ist so, weil die fühlen sich dann vernachlässigt. Das ist dein Tamagotchi als Insel.
Okay, aber was ist der Drive?
Du kannst angeln.
Ah, alles klar. Okay. Nächstes Spiel.
Nein, du sammelst Fossilien. Du hast ein Museum, die kannst du ausstellen. Du kannst Fische fangen. Ganz viele verschiedene, die du auch in Aquarien dort ausstellen kannst. Und das Museum kann immer und immer größer werden. Das ist nachher so verschachtelt, wo du dir denkst, das ist wie Hermines Tasche, die von außen ganz klein aussieht, aber innen drin wirklich utopisch riesig ist. Du kannst später in den Erweiterungen mit, wie hieß die, die nachher kam, weiß ich jetzt gerade nicht, sogar schwimmen und tauchen und so weiter. Und du hast wirklich so ein kleines Paradies, wo du immer für 2 Stunden reingehen kannst, deine Dailies machen kannst. Du hast Missionen, wo du Punkte sammelst, damit dir neue Ausrüstung, also optisch, Klamotten, Möbel und so weiter kaufen kannst, dein Haus dekorieren kannst, später alles terraformen kannst mit Wasserfall, Hügeln und du kannst jeden Tag in randomisierte Inseln neues Obst finden, diese Bäume kannst du einpflanzen und es gibt Geldbäume, die du einpflanzt und dann kommt ein Baum, wo Geld ist.
Geld wächst auf Bäumen?
In dem Spiel ja.
Krass.
Ich habe das all mein Leben lang nicht gewusst. Ich gehe arbeiten, aber es gibt Bäume.
Frühstücksflakes.
Das ist ich hatte gerade das Gefühl, dass Enrico Dead or Alive Beachvolleyball beschrieben hat. Ja.
Gab es auch Geldbäume?
Erstaunlicherweise, ja.
Also da gab es große Säcke voll mit.
Ach, also so ein paar Sachen, kannst du das direkt ersetzen.
Das ist so wie das Stardew Valley, wo du deine Farm dann wirklich min-maxst, nur weniger mit den Crops und so weiter, sondern eher optisch. Und du kannst Freunde einladen auf deine Insel, die besuchen. Und genau zu Corona hat das ja gefehlt.
Und die, die Hauptquest ist es, Geld dran zu schaffen, um dich auszulösen.
Ja, nicht so hart dargestellt, aber wenn du ganz streng drauf guckst, eigentlich schon.
Okay. Gut.
Irgendwie hört sich das eher an, als wäre das eine Verniedlichung von so einem Bootcamp.
Ja.
Also.
Nee, Schuldenfalle, das Spiel.
Schuldenfalle. Wie hieß er nochmal, der Zwegert?
Peter Zwegert, ja.
Okay. Und mit Netzen läufst du durch die Gegend und fängst Insekten.
Genau, auch schön. Ist, okay. Taranteln waren, glaube ich, die Geldfarming-Methode. Du kannst so eine kleine Insel so abarbeiten, dass nur noch auf einem Punkt die Taranteln spawnen konnten. Die hast du die ganze Zeit abgefarmt, da hast du übelst viel Geld gehabt.
Hm. Ja, ich sehe es nicht. Seht ihr es, Jungs?
Nein.
Nee, ehrlich, ich sehe gar nichts.
Was Negatives zum Spiel, es ist doch sehr grindlastig und wenn dir dieses Tagesrhythmus-Ding keinen Spaß macht, auch das Pflanzen erst nach bestimmten Tagen wirklich in Real-Life-Tagen wachsen, dann macht es nicht so viel Spaß. Weil du hast irgendwann mal alles eingesammelt und dann wartest du halt bis zum nächsten Tag. Du kannst ja jetzt nicht wie ich bei Digimon 14 Stunden innerhalb von einem Tag reinballern. Kannst du schon, hast aber nichts zu tun.
Okay. Also es ist wirklich quasi zur absolut richtigen Zeit am absolut richtigen Ort, ne? Sprich, das Game zu Corona-Zeiten hat super gut gewirkt für die Leute, die einfach nur zu Hause rumsaßen und den Bäumen beim Wachsen zugucken konnten.
Ja. Okay. Oder du skippst die Tage, ne?
Okay. Gut. Jo, Animal Crossing New Horizon hat von uns ein A bekommen. Und das laut Enrico völlig verdient.
Animal.
Crossing.
New Horizons.
Der 23. März hat uns ein neues Game beschert, das sich dort nennt Half-Life Alyx. Ein Spiel von Valve ist auf der VR erschienen, für VR-Systeme, VR-Brillen. So. Kein Release, normalerweise kein Release für normale Windows-PCs oder sonstiges. Sprich, du kannst es nur mit einer normalen VR-Brille spielen. Und hat zu der Zeit in meinen Augen das VR-Game echt revolutioniert. Zumindest hat es geschafft, die ganzen Sachen, die letzten 2 Jahre, die so angelaufen sind, ne, so von 2018 an ging es ja los mit VR, die ganzen Erfahrungen zusammenzupacken und zu einem guten Gesamterlebnis zu verpacken und das alles unter der Half-Life IP eben. Wir spielen eben Alyx, das ist eine Charakterin, die in dieser Half-Life-Welt zurechtkommen muss mit den ganzen Combines, hießen sie, glaube ich, ne, die Aliens.
Half-Life steht ja ein bisschen dafür, technisch zu revolutionieren und das haben die hier auch wieder getan, damals wie mit den Physics. Im Bereich VR, wie du schon gesagt hast, Johnny, wir hatten Probleme gehabt bei VR. Das war zum einen natürlich die Grafikleistung, ja, die sich dann technisch irgendwie ein bisschen verändert haben. Aber auch zum einen Movement innerhalb von Spielen war ja ein wichtiger Punkt. Nicht jeder hat dieses, kennt ihr dieses Gestell, wo du dich anbinden kannst und dann laufen kannst, springen kannst und so weiter. Ja. Nicht jeder hatte sowas da. Da hat man sich im Raum bewegt oder musst du per Knopfdruck sich teleportieren. Und das hat oft zu Motion Sickness geführt.
Ja, das mit den Porten war sowieso, ne?
Ja, oder ich denke immer ganz gerne an Skyrim zurück, das es ja auch gab. Ich glaube, es war Skyrim, wo man die Treppe runterläuft und ich dachte, unter mir meine Beine sacken ein. Ja, diese Probleme hat das Spiel gelöst und auch wirklich schön verbaut mit den technischen Möglichkeiten, die man dort hatte. Es war einfach ein geschliffenes Spiel für VR, was wir nicht hatten vorher.
Man hat das halt gemerkt, also dass Half-Life Alyx nur für VR produziert wurde. Ne? Es gab viele Spiele, die einen VR-Port bekommen haben, wir gucken Resident Evil 7 oder so, die du dann mit VR zocken konntest. Das Spiel war einfach dafür gemacht und das hast du an der Steuerung gemerkt, das hast du an dem ganzen Gameplay gemerkt. Du hast richtig geile Bewegungssteuerung, ne? Also du hast nach hinten gegriffen, hast dir dann deine Waffen aus dem Rucksack genommen, du hast die wirklich mit den Bewegungen der Nunchucks oder wie man sie nennt dann von der VR, hast du dann auch nachladen müssen, du hast gezielt und so. Das war schon alles ziemlich geil umgesetzt, ne? Man gerade das in meinen Augen immer noch eines der besten VR-Games, die gemacht wurden.
Ja.
Wenn man jetzt aber guckt, 6 Jahre her, ne? In der Zeit, also das war so, der Hype war da gerade richtig groß und ich habe gedacht, okay, das ist der Anfang von etwas Großem, VR-technisch. Aber es kam halt nichts mehr, ne? Und rückblickend ist eigentlich Half-Life Alyx so gut in dem Bereich, weil es einfach wenig Konkurrenz hat. Weil es hatte so gameplay-technisch nicht viele Besonderheiten, ne? Also es hat einfach nur diese VR-Probleme genommen, umgesetzt, dass es dann nicht mehr problematisch ist. Aber sonst war da nicht viel, ne? Also auch storytechnisch und so. Es war okay. Es waren für die Zeit, wenn man das nicht als VR hätte, kein gutes Spiel.
Gar nichts Besonderes dann. Überhaupt nicht. Es war nun mal einfach die Input-Möglichkeit VR. Und dass du das genau vor deinem Gesicht hattest, mit aber auch sehr, sehr guten Grafik tatsächlich, mal für ein VR-Game. Und wie du gesagt hast, einfach nur verfeinert für VR. Allein schon dieses, du hattest so eine Gun, womit du Gegenstände aufsammeln konntest in der Umgebung. Du musstest nicht direkt davor stehen oder irgendwie einen Meter davor, sondern du konntest auf große Entfernung teilweise die Sachen zu dir ziehen. Ja. Das hat es so einfach gemacht, dass du nicht für jedes Ding irgendwie nochmal extra gehen musstest. Deswegen war das ganze Movement stimmig und für sich funktionierend, ne? Und aber abseits davon, du hast vollkommen recht, es hat die Story von Half-Life ein bisschen weitergeführt oder beziehungsweise nebenan hat er das ja gespielt und that's it basically. Ich kann dir auch gar nicht mehr wirklich sagen, was storytechnisch da jetzt relevant war, weil am Ende des Tages ging es nur darum, dass es sich gut spielt in einer stimmigen Welt, gute Grafik und das war's. Und es war auch nicht lang. Es war jetzt vielleicht so 10 Stunden maximal, wenn überhaupt. Das war wirklich relativ kurz und hat einfach fantastisch funktioniert.
Was die Leute dann natürlich abgefuckt hat, als es released, announced wurde, war der Hype natürlich groß. Half-Life, Alyx, jeder
dachte, ist das Half-Life 3?
Das ist Half-Life 3. Oh Mann, alle haben sich gefreut. Und dann waren viele ganz schön enttäuscht, ne, als sich herausgestellt hat, dass nun ein VR-Game ist und fertig. Ne?
Ja. Ach, mittlerweile Half-Life 3 kann nicht gut werden. Egal, was Half-Life 3 ist. Der Hype bzw. Bock auf den dritten Teil ist so hoch. Was willst du da machen, um das Genre neu zu definieren?
Looten und leveln.
Das muss drin
Angeln.
Sein im Spiel.
Gibt es ein Half-Life mit Angeln? Vielleicht bringen die Angeln aufs nächste Level.
Na? Ja, kann sein.
Angelphysik sind lange nicht so weit heutzutage.
Das ist noch nicht so. Naja, wir werden sehen, was passiert. Half-Life Alyx hat von uns auf jeden Fall erstmal ein B bekommen. Kommen wir zum nächsten Spiel und das ist der 3. April mit Resident Evil 3. Hatten wir das nicht schon mal? Ist das Remake?
Ist das ein Remake oder kann das weg?
Nee, das ist ein Remake und für einige Leute kann es weg, für mich persönlich überhaupt nicht. Okay, Randdaten. Ist von Capcom, kam auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC und hat eben ähnlich wie im Jahr davor, wir haben über Resident Evil 2 gesprochen, was ein Remake bekommen hat, ist das das Remake des dritten Teils. Allerdings muss man hier sagen, wurde das Ganze ein bisschen schlechter gehandhabt. Es hatte dieselbe Engine, es basierte auf derselben UI wie mit dem zweiten Teil, hat natürlich sich storytechnisch orientiert an dem dritten Teil Nemesis auf der PlayStation 1. Problematisch an der ganzen Geschichte war, dass das Spiel viel Content vermissen lassen hat. Es gab viele Dinge, die im Original dabei waren, die im Remake nicht mehr waren.
Die ganze Gebiete, ne?
Viele Gebiete innerhalb Raccoon City selbst. Der Uhrenturm kann ich mich speziell gerade erinnern, der komplett gefehlt hatte. Da waren so einige Sachen, die einfach weg waren.
Ja.
Capcom hat, ich denke, für sich eine Formel gefunden, mit den Remakes anzufangen und die ersten Erfolge dort auch gehabt und sind, glaube ich, in einen zu schnellen Rhythmus gekommen, wo die sich nachher gesagt haben, hey, wir bringen das jetzt in diesem Rhythmus raus, wir haben das angekündigt, bam, 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 und später gemerkt, oh, das passt zeitlich gar nicht, dass wir das in diesem Rhythmus schaffen. Deswegen die Parts rausnehmen mussten. Oder es war nicht im Budget für ein Remake drinne, so viel neu zu programmieren.
Ja.
Eins von beiden. Und das war ein negativer Schritt, den wir heutzutage, jetzt 2026, natürlich anders sehen mit den Titeln, die von denen rausgekommen sind. Da haben die ja wirklich jetzt schon abgerissen und wir sind im Mai. Da haben die auch meiner Meinung nach ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten.
Ja. Woran ich mich noch gut erinnern kann, ist die Kritik an Nemesis, dass der sehr, sehr penetrant und überall einfach aufgetaucht war. Und der war quasi im Vergleich zum Vorgänger, Mr. X war noch ein bisschen humaner in dem Sinne. Und Nemesis hat sich dann stumpf geportet und sonstiges.
Ne? Es gibt so viele Memes, wirklich, wo du versuchst auszuweichen, den zu umgehen, was auch immer. Und auf einmal ist er hinter dir.
Ja.
Nanny?
Naja. Naja, aber das ist eben der namensgebende Gegner, ne? Nemesis, das ist derjenige, der dich die ganze Zeit verfolgt in diesem Teil. Aber ja, ich muss sagen, Resident Evil 3 ist für mich einfach super nah am Herzen. Das ist für mich tatsächlich mein, insgesamt von den klassischen Resident Evils, mein Lieblingsteil, weil du so viel ursprünglich in Raccoon City selbst unterwegs bist.
Mhm.
Ich liebe Mansions, ich liebe alle Villen, die man durchgeht, ich liebe in irgendwelchen Gärten zu sein dort oder Untergrundlabors, alles cool. Aber das Gefühl, innerhalb von Raccoon City zu sein, war in 3 meiner Meinung nach viel größer als zum Beispiel noch im zweiten Teil. Da warst du auch viel in der City unterwegs, ja. Aber ich mochte das so und ich mochte auch die klassischen Rätsel, die es dort gab, mit irgendwelchen Edelsteinen, die du hier sammeln musst, da musst du 4 oder 5 Stück gleichzeitig irgendwo reinpacken. Das ist alles im Remake ein bisschen reduzierter, natürlich gestreamliner, aber nichtsdestotrotz, ich mochte es trotzdem sehr, muss ich sagen.
Ich finde das witzig, dass Resident Evil geschafft hat, über die ganze Bandbreite, sei es Filme, Spiele oder sonstiges, Raccoon City so stark in den Vordergrund zu stellen, ohne dass es langweilig wird.
Gutes Worldbuilding.
Ich würde sagen, so nach 3-4 Mal Raccoon City wurde es ein bisschen langweilig, aber die haben es geschafft, das so an die Spitze zu treiben, dass es wieder relevant wird, weißt du, oder Spaß macht Raccoon City. Vor allem mit dem 7. Teil dann dementsprechend sind wir auch wieder in Raccoon City danach.
Und du meinst den neuesten, 9.
9, ja, Entschuldigung. da ist auch wieder Raccoon City, aber wird wieder relevant. Und das finde ich ganz gut, dass die das, wie soll ich sagen, diesen Punkt, der einen auf den Sack geht, so stark an die Spitze getrieben haben, dass es wieder cool ist.
Raccoon City ist Main Character auch.
Ja, hundertprozentig.
Ne? Aber Capcom hat mal wieder das gemacht, was sie können. Ein geiles Spiel rausgebracht. Das ist einfach so, Resident Evil 3 Remake, nicht keiner der starken Resident Evil Spiele, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Die hätten ein bisschen mehr Story reinbringen müssen, ein bisschen mehr von den alten Sachen mit rein. Insgesamt war es ein geiles Spiel.
Ja.
Yes, und das war's auch. Viel mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Resident Evil 3 Remake hat von uns ein B bekommen.
Stars.
So, jetzt wird's wirklich... Was hast du vor?
Hier liegt eine Fliege rum.
Das ist einfach
eine Fliege rum. Hier fliegt eine Liege rum.
Würde sie liegen, würde es mich nicht stören, aber die fliegt.
Also ist das jetzt die Breaking Bad Episode unseres Podcasts?
Naja, hier ist die Fliege, was soll ich machen?
Siehst du auf Johnnys Rücken.
Bitte nicht abschalten.
Ja.
Gut, kommen wir zu einem absoluten Brecher. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, vielleicht mache ich es so einfach kurz und knapp.
Ja? Ja, verweist auf die Folge, die wir schon aufgenommen haben.
Hey.
Spaß.
Gleich bist du verweist.
10. April 2020 kam ein Spiel, das in meinem Herzen so stark verankert ist. über 20 Jahre davor war und jetzt immer noch ist. Wir sprechen von Final Fantasy VII Remake.
Oh yeah.
Yes.
Also lange haben wir darauf gewartet.
Final Fantasy VII Remake, ne? Ich bin einer, der vorher keine Final Fantasies gespielt hat und es ist gut. Es ist wirklich gut. Es hat mich gepackt, es hat mich gepackt und dann habe ich es gepackt und gezockt und wir waren direkt bonded. Ich weiß noch, wie ich mit Cloud durch die Gegend gestrived bin. Und dann haben wir uns in eine Bar gesetzt und über Gott und die Welt geredet. Nein, wundervolles Spiel.
Stark.
Du fliegst doch in den Wolken.
Riesentraum für viele Menschen gewesen, für viele Fans von dem eigentlichen OG-Spiel, das in dieser modernen Grafik zu sehen. Und ich denke, genau das haben die damit auch erreicht. Die haben die Welt genommen, die wir kennen, hier das erste Drittel, wenn man das so sagen möchte. Vielleicht nicht ganz.
Nee.
Viel weniger als das
ein
erste.
Ein Achtel oder so.
Neuntel.
Doch, wenn überhaupt, ja.
Aber das so schön poliert und auch ein bisschen gestreckt haben von der Zeit, die Gegner neu modelliert haben, das ganze Kampfsystem auch ein bisschen ins Active-Action-Kampfsystem übergeleitet haben.
Ein bisschen ist gut, aber trotzdem noch die alte Seele beibehalten. Ne?
Das genau. Und das dann mit so viel Charme, die Charaktere wirklich gut dargestellt, schönen Charakter Platz gegeben haben, die sich zu entfalten und trotzdem an der Story ein bisschen was gedreht haben, was viele dann rausgerissen hat, ob positiv oder negativ, weil es doch nicht ein 1:1 Remake ist.
Ja, das merkst du aber auch tatsächlich erst an ganz kleinen Sachen innerhalb des Spiels und erst gegen Ende.
Wenn diese Geister kommen.
Dann kommt das Richtige. Holy fucking moly, Stein, was ist hier los, Alter?
What the fuck is happening?
So, dann ging es ja los. Ne? Mittlerweile wissen wir, Rebirth geht nochmal in eine andere Richtung und geht nochmal, macht es nochmal schlimmer, was das angeht. Also das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ne, geht da nochmal einfach tiefer rein. Red 13.
was?
Einfach alles. Sid. 15 Valent.
Entschuldigung. Den Witz hast du doch geklaut.
Und ja, aber ansonsten, es gibt Kritik an dem Spiel und das auch zu Recht. Und zwar wurde natürlich der ganze Midgar-Part, der in Remake nur spielt, ja, bis zum Ende von Midgar, wurde massiv breitgezogen. Absolut.
Als der zweite Teil kam, habe ich mir gedacht, ach, spielst du nochmal durch, dann bist du wieder voll fit drin. Und dann irgendwann nach 10 Stunden habe ich mir gesagt, ah, weiß ich nicht.
Im Vergleich zu Rebirth zum Beispiel, ich will nicht immer ne, die Sequels dann dazuziehen, aber nichtsdestotrotz, im Vergleich zu Rebirth merkst du, dass Remake wirklich vieles breitgezogen hat. Hat es mich zu dem Zeitpunkt gestört? Überhaupt nicht.
Auf gar keinen Fall.
0,0. Ich wollte so viel Zeit wie möglich in dieser Welt verbringen. Und das fand ich mega geil, ja. Mhm. Aber du merkst schon, okay, es sind einfach Parts, die im Original so 2 Bildschirme waren, wo du in 10 Sekunden durchgelaufen bist. Plötzlich hast du so einen 5-Stunden-Dungeon vor dir. Mhm. Du merkst das einfach. Du merkst, dass du 2-mal in die Kanalisation kommst, was völlig unnötig wäre, so ungefähr. Also du bist 2-mal im selben Dungeon, so ungefähr. Und das sind valide Punkte, die man dem Spiel auf jeden Fall zusprechen kann, wo sie nicht gut agiert haben. Nichtsdestotrotz, das, was sie geschafft haben mit dem ganzen Projekt, ist Wahnsinn. Ist absoluter Wahnsinn.
Ja. Zuallererst eine Frage. Würde mir ein Barett stehen? Und
ja. Auf jeden Fall. Du hast den Kopf für ein Barett.
Stark.
Und die zweite Aussage ist, wenn wir das vergleichen, wirklich zum OG dann dementsprechend, im OG sind wir in Midgar 3 bis 4 Stunden lang. Mehr nicht.
Mhm. Je nach Schnelligkeit, ja.
Nicht wirklich Schnelligkeit. Auch wenn du quasi 100% dort alles machst.
Nur 5 Stunden würde ich dir schon geben. Ja, überleg mal, Shinra Tower, bla bla bla. Du musst schon, es ist schon.
3 bis 4.
Kommt drauf an, wie schnell du gehst.
Du hast nur eine Geschwindigkeit in
dem Spiel. Nein, stimmt nicht.
Vielleicht liest du langsam, das kann ja auch sein.
Schnell, meinst du?
Je langsamer du liest, desto schneller bist du.
Nichtsdestotrotz, wir sagen 6 Stunden, um uns auf den Mittelpunkt zu einigen.
Ja, 7 Stunden.
Nein, 6 0,25. und das Remake.
Was letzte Preis?
Du bist nicht unter 40 Stunden beim Remake durch. Na, also wenn du mit allem drum und dran quasi 100%, natürlich nicht diese Hard Mode und alles mögliche, wenn du alles in einem Playthrough an Side-Content mitnehmen willst, bist du 50, 60 Stunden. Na, also haben wir mit gar ein Zehntel, übertrieben gesagt, ein Zehntel war es im OG und die haben so ausgeweitet und so gut ausgeweitet. Also das ist der Inbegriff für mich, wie ein perfektes Remake entsteht. Mögen sich die Leute oder die Geister darüber streiten, was zum Ende hin passiert oder auch zwischendurch, ob das alles Sinn ergibt oder nicht von der Timeline her. Aber wir haben ganz deutlich von Square Enix gezeigt bekommen, es ist ein Remake. They remade the game.
Ja.
Na, und nicht einfach nur stumpf und ohne Seele, sondern das ist so gestört, was sie damit gemacht haben. Jeder, der das OG kennt und liebt, sofort rein da. Aber die Leute haben sowieso alle schon gezockt.
Aber das ist ja das Ding, man muss es nicht kennen. Ne? Ich habe ja das OG nicht gezockt und trotzdem war das für mich ein volles Game, was ich gezockt habe. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas an Story verpasst habe oder nicht mitbekommen habe oder so. Klar fehlen mir so ein paar so Highlights, sage ich mir, wie bei euch, wo ihr denkt so, wow, was macht Donkey Kong in diesem Spiel, so nach Motto. aber das hatte ich dann nicht, aber für mich war es trotzdem ein vollwertiges Spiel und ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie was verpasst habe, dadurch, dass ich das OG nicht gespielt habe.
Ja, das sagt meine Frau auch tatsächlich und ich muss sagen, ich weiß voll, was du meinst, weil das Spiel spielt aktiv damit, dass es dir Sachen zeigt, die nur Kenner des Originals wirklich verstehen, so, ne? Wo du denkst, okay, krass, ein normaler Spieler, der nicht weiß, was hier passiert, wird nicht raffen, warum das hier gerade eine Relevanz hat oder was das wirklich aussagt. Nichtsdestotrotz, die ganze Geschichte checkt man absolut und du kannst dich immer noch auf sehr, sehr viel freuen, Hase, wenn der dritte Part rauskommt, weil am Ende von Rebirth, von dem zweiten Teil, sind wir vielleicht bei der Hälfte der ganzen Geschichte.
Ja.
Knapp. Also da
kommt von der Spielzeit her, von der Geschichte nicht, aber von der Spielzeit her würde ich sagen.
Ja, die Geschichte ist noch mehr, meinst du? Also weißt du, wie viel noch kommt?
Ja, und das scheint nicht so viel zu sein.
Verschätzt du dich. Da verschätzt du dich, da kommt eine Menge. Eine Menge. Wir werden sehen. Ich möchte nochmal verweisen auf unsere...
Das alles kann man langziehen oder kurz halten, sowieso. Je nachdem, wie man will dann dementsprechend.
Sowieso. Ja. Aber egal. Ich verweise nochmal auf unsere Final Fantasy Folgen, die wir zuvor gemacht haben. Wir haben sowohl über Remake als auch Rebirth haben wir schon zunehmend sehr viel gesprochen. Es gibt alleine einen ganzen Story-Part, wo wir Rebirth komplett auseinandernehmen. Auch aus Sicht von Leuten, die das Spiel schon gespielt haben. Hört da gerne rein. Spoilerwarnung, wenn ihr das Original nicht gespielt habt, solltet ihr vielleicht noch warten.
Einen Punkt möchte ich noch gerne nennen und das ist etwas, womit ich andere Spiele gerne vergleiche in Bezug auf Ladezeiten. Final Fantasy 7 Remake hat nämlich eine schöne Mechanik und das zeigt sie auch ganz offen. Diese Ladezeiten in Spielen konnten damals auch schon gut überbrückt werden, indem man diese Passagen hat, wo der Charakter sich durch eine schmale Gasse durchdrückt. In dieser Zeit wird im Hintergrund dann alles andere geladen.
Ja.
Das führt dazu, dass man auch durchaus eine schönere Grafik hat oder Bildfrequenzen oder was es auch immer ist. Die ganzen Assets, die dort im Raum stehen, die ganzen Dateien sind eigentlich schon Gegenstände, vorher geladen werden können, um dieses Nachploppen im Hintergrund zu verhindern.
Ja. Das, was man jetzt zu der Zeit relevant sagen muss, ist, dass das Spiel bereits überall geportet wurde. Auf PC ist es schon lange, auf sämtlichen Konsolen, Kühlschrank, sowie die Switch 2 vor kurzem, ist es dort. Rebirth ist, kommt auch jetzt in Kürze, glaube ich, auf die Switch
2. Nicht mal zwei Wochen.
Nicht mal zwei Wochen, genau.
Und auf Xbox, ja.
Seit dem Datum der Aufnahme. Und also ihr könnt es überall spielen und das kann man auch definitiv empfehlen. Das zu den Ladezeiten merkt man hauptsächlich am Computer auch. Natürlich ist die Leistung dort relevanter, aber dort sind die Ladezeiten einfach nicht existent. Nicht nur durch diese schmalen Passagen, aber auch wenn du in das Spiel reinlädst, gerade startest, bumm, du bist drin, fertig.
Ja.
Also super optimiert, super Ports. Die Jungs machen richtig gute Arbeit.
Total. Gut, und deswegen geht es nicht anders. Final Fantasy VII Remake hat von uns ein S bekommen. Alles andere ist auch nicht diskutabel an diesem Tisch.
Ja. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
So.
Was? Kommen Ports eigentlich aus Portugal? Weil ich meine, Portwein kommt ja auch aus Portugal.
Stimmt.
Stimmt. 2. Juni.
Kommen die nicht vom Hafen, der Wein?
Aus Porto.
Ja, aber Port ist doch auch ein Hafen.
Ja.
Ja, deswegen Hafengal.
Was mit Tortuga? Gibt es da auch Wein?
Ist das nicht ein Pokémon?
Was?
Ist das nicht ein Pokémon?
Nein.
Ah.
Das ist ein Hafen in Fluch der Karibik.
Aha.
Ja.
Das ist eine Stadt?
Ja, mit einem Hafen dran. Der Hafen von Tortuga. Ja.
2. Juni.
Kille, kille, kille.
Ein Spiel, auf das sich, glaube ich, Arthur für die Besprechung sehr freut. Valorant.
Ja. Das erste Mal, dass wir einen Konkurrenten bekommen haben für Counter-Strike.
Yes. Counter-Strike.
Counter-Strike mit Fähigkeiten. Erstmal dachten wir uns, Counter-Strike mit Fähigkeiten? Was?
Aber es ist Counter-Strike mit Fähigkeiten. Aber
es ist Counter-Strike mit Fähigkeiten. Und das Ding ist, die haben das so gut gemacht. Man dachte erstmal, okay, die haben jetzt Ultis, einer fliegt dann durch die Gegend. Man hatte Overwatch. Hatte man im
Viele
Kopf.
Dachten, dass es Overwatch wird oder so richtiger Hero-Shooter à la Marvel, was wir jetzt heutzutage haben. Das gab es damals noch nicht. Aber es ist mehr Counter-Strike.
Ja, man hatte Overwatch sofort im Kopf, wenn man Waffen und Fähigkeiten sieht. Und Overwatch war zu dem Zeitpunkt ja sehr, sehr relevant. Also eine große Spielerzahl. Zum Glück war es nicht so. Zum Glück, es ist ein klassisches Counter-Strike vom Prinzip her. Man hat Waffen, die sehr ähnlich sind zu Counter-Strike. Man hat Schilde, einen kleinen Schild, einen großen Schild. Man hat die Fähigkeiten, sind nicht, dass das da irgendjemand dann auf einmal durch die Gegend fliegt und Blitze verschießt und sonstiges.
Nee, sondern taktisch.
Utility.
Sondern taktisch. Utility. Flashes. Smokes. Sehr relevant. Wände
hochziehen.
Ja. Ults sind vielleicht mal eine Variation, dass man sich vielleicht porten kann oder sonstiges. Es ist aber nicht so gestört, dass es spielbrechend ist oder das System brechend, sondern es ist gut implementiert und es ist auch sinnvoll. Ja. Und wenn man weiß, wenn man Knowledge hat über das Game, weiß man sofort, okay, der Charakter setzt seine Ulti ein, heißt also hier der Shadow-Charakter, der portet sich zum anderen Bombenplatz, um da die Bombe zu platzieren dann dementsprechend. Ne? Mhm. Game-Knowledge ist wichtig.
Aber ich finde das auch, solche Games wie Valorant, wir hatten ja Apex zum Beispiel gehabt, wo wir das auch hatten mit den Utilities, wo wir nicht diesen Hero hatten, sondern jeder hatte seine Fähigkeit als Battle Royale. Hier haben wir sowas ähnliches als Taktik-Shooter und da eine Balance reinzukriegen. Ich unterrede nicht von den Luftballons, sondern von der Balance. Balance ist auch, finde ich, bei sowas viel komplizierter als bei sowas wie Overwatch. Weil du wirklich einen Taktik-Shooter hast und jede kleine Unstimmigkeit, wenn einer nur ein bisschen zu OP ist, bringt das sofort richtig viel Unbalance in das Spiel rein. Und das ist, das finde ich bei solchen Games richtig wichtig und das haben die bei Valorant geschafft.
Ja. Balancing, großer Part bei solchen Games. Und das Spiel, falls wir das noch nicht erwähnt haben, ist natürlich von Riot, League of Legends Machern. Und man merkt, Riot, die ganze Firma, konzentriert sich so hart auf E-Sport einfach nur. Ja. Jeder Titel, den sie rausbringen, ist E-Sport.
Ist es
super tauglich und teilweise auch nur der Titel ist im E-Sport relevant.
Ist es nach wie vor, war es kostenlos? Ich glaube, alle Riot-Games sind kostenlos, oder nicht?
Alle Riot-Games sind, es gibt ein paar Turn-Based-RPGs, die sind bezahlbar, die sind auf Steam und sonstiges. Ne?
Aber stimmt,
The Valorant King und sonstiges.
Valorant war ja auch kostenlos, aber du hattest natürlich auch einen Shop etc. etc. Ich erinnere mich.
Cosmetics, ne? Ja.
Cosmetics, was vollkommen in Ordnung ist. Aber das Spiel natürlich, wie gesagt, Counter-Strike, Alter. Für mich war es eine lange Zeit, dass ich eine Art Taktik-Shooter nicht mehr gespielt habe. Und als ich dann Valorant reingeschmissen habe, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Natürlich nicht skillig, weil ich nicht skillig bin, aber zu Hause.
Okay,
Fähigkeiten technisch, ne, Skills, da tue ich mich immer schwer mit. Ja. Ich muss sagen, dass die es hier gut gemacht haben, aber für mich setzt das eine Hürde, die ich nicht überwinden kann, weil ich kein Spiel so krass reinballer, sondern meistens eher casual spiele. Bedeutet für mich, ich brauche mich gar nicht quasi reinzuarbeiten, weil ich niemals so gut sein werde wie viele andere. Bedeutet, für mich sind es eher Casual Runs und ich versaue anderen die Runs damit, definitiv die Runden, weil ich einfach, ne?
Nur Johnny. Nein, das Skill-Based Matchmaking ist sehr, sehr gut gemacht, ne? Und besonders in solchen Games. Heißt also, wenn du ein Bob bist, kommst du nur mit Bobs in die Lobby.
Wenn du ein Bob bist.
Genau so sieht's aus.
Ja.
Und Zum Thema Skins und sonstiges zurückzukommen. Warum haben wir bei Valorant zum Beispiel nicht irgendwelche Character-Skins, dass die auf einmal anders aussehen, eine fette Rüstung tragen oder sonstiges? Balancing. Mhm. Charaktere sollen alle gleich aussehen. Nur die Waffen haben Skins, ne? Also die Charaktere nicht. Das würde das Balancing teilweise beeinträchtigen und kaputt machen. Ne, nicht mal Hitboxen, nee, allein aber schon optisch.
Wenn wenn die Hitbox bleibt, aber deine Rüstung plötzlich optisch so aussieht und du da reinschießt, triffst du ja nicht. Ne?
Ganz, ganz, noch eine feinere Stellschraube.
Okay.
Wenn du einen Pixel siehst von einem Charakter, der kurz um die Ecke geguckt hat, dann weißt du, welcher Charakter das ist, welche Fähigkeiten er hat, was er kann dann dementsprechend. Ne?
Ja.
Auch schon sehr relevant.
Absolut.
Was war der andere Punkt?
Weiß ich nicht.
Mit dem Matchmaking haben die das sehr, sehr gut gemacht und man muss sagen, Riot kann Spiele machen.
Ja.
Man kann von Riot halten, was man will. Die können aber Spiele machen und E-Sport-technisch kann dir niemand das Wasser reichen. Überhaupt nicht.
Und Riot hat auch die Eier dafür, um zu sagen, das ist nicht gut, cancel die komplett und starten von neu wieder.
Ja. Das ist schon, ich krieg gerade fast wieder Bock, Alter. Das
ja, normal. Schon,
ja, es ist halt einfach, ne? So reingehen mit ein paar Jungs, einfach mal zocken, auch Mädels. Also,
klar. Wir gendern nicht.
Und zum Beispiel, ich weiß, dass ihr League of Legends an sich nicht mögt, ne? Aber dort, die Story ist sehr stimmig von League of Legends. Die Charaktere sind sehr stimmig. Es ist eine riesen fucking Welt mit so vielen verschiedenen Rassen, Klassen und alles Mögliche. Das heißt, diese Spiele, die rausgekommen sind, die Subspiele, Ruined King zum Beispiel, das ist ein Turn-based RPG. Einfach nur. Es lohnt sich, die Dinger zu spielen. Für die Story, die ist innerhalb sehr gut und für die Zukunft auch, wenn das Riot MMO rauskommt, weil dann werdet ihr alle gar keine andere Wahl haben, als das zu zocken.
Wir werden noch die nächsten 15 Jahre davon reden, dass das Riot MMO kommt. Aber es wird kommen.
Wenn es kommt, dann wird es auch super.
Da bin ich mir sicher.
Ich freue mich auf die neuen Serien.
Oh, dass wir kämpfen im Game of the Year gegen Half-Life 3.
Mhm. Möglich.
Nein. Möglich.
Nicht so möglich. Toyota.
Nicht so möglich. Kia.
Ikea?
Ikea.
Ikea. Die Autos? Ikea. Valorant hat ein A bekommen.
Ja.
Ich dachte, ich mache einfach.
Ikea.
Orangensaft.
Ach, Mann. Freunde, es ist so warm. Der Kopf funktioniert nicht. Aber was funktioniert hat, war am 19.06. der Release von The Last of Us Part 2. Take on me.
Rache. Ein wundervolles Spiel. Last of Us Part 1 war schon mega geil.
Lost of Parts.
Also erstmal, ich bin ja sowieso ein Zombie-Shooter-Liebhaber. Ich liebe alles, was Zombies hat. Mein Traum war schon immer im Real Life mal so eine Zombie-Apokalypse mitzumachen. Bei Last of Us haben wir einfach beziehungsweise Last of Us Part 2 haben wir die Fortsetzung vom Last of Us Teil, der ein paar Jahre später spielt. Und spielen hier hauptsächlich Ellie und den Gegenpart, sag ich mal, wo die Parallelstory läuft.
Den Hulk.
She-Hulk. Wie hieß sie nochmal?
Abby.
So, genau. Und bisschen Spoiler-Alarm, wenn ich zuhören will, einmal Ohren zu, aber lasst es trotzdem weiterlaufen, damit wir euer Zuhörer haben. Joel stirbt, wird getötet von einer so ein, ja, wie nennt man das?
Was, ein Goldschläger?
So eine
Sekte?
Nein, wie heißt das? Die wohnen halt alle zusammen in einem Dorf.
Ein Dorfstadt.
Und die haben
ein Volk.
Genau, die haben Joel getötet und Ellie begibt sich dann auf Rachefeldzug, tötet ein paar von dem Volk da vorne und Abby ist das Gegenpart und versucht dann Ellie zu töten. Und dann spielt man erste Hälfte Ellie, zweite Hälfte Abby und spielt genau diesen Teil, wie sie sich am Ende treffen und spielt beide Charaktere, dass man da hinkommt. Mega cool gemacht, also die haben in Last of Us Part 2 nochmal einige geile Zusätze reingebaut, neue Features, die man im ersten Teil nicht hatte. Richtig schönes Spiel, haben richtig geiles Gameplay gehabt. Man merkt halt auch den Charakterwachstum, wie Ellie sich verändert hat. Sie ist in der Pubertät gewesen, man merkt nochmal anfangs ein bisschen, wie sie mit Joel umgeht und dann ist Joel weg und wie das alles sie charakterlich einfach verändert hat. Und das ist in das Spiel mega geil eingebaut. So cool gemacht. Ich fand Last of Us 2 hat mich von Anfang an so gepackt.
Same. Ich fand das Spiel wunderschön. Es gab leider einige Kontroversen, besonders in Bezug auf Abby. Ich habe den Joke gerade auch mit Hulk gemacht, was einige Leute nicht so cool fanden. Auch, dass sie, glaube ich, auf Frauen steht, irgendwie sowas.
Ja, das war, ach man, das war wieder so lächerlich.
Das Spiel ist angeeckt an vielen Bubbles, sage ich mal so, was unnötig war, daraus so einen Shitstorm zu machen.
Absolut. Also, weißt du, dann kommen irgendwelche Kommentare von wegen, ja, wenn ich eine Geschichte von einer Lesbe spielen will, dann kann ich auch was weiß ich was spielen. Wo ich mir auch denke, was ist das für ein geistreicher Kommentar? Danke dafür. So, check doch, was das Spiel dir sagen will, ob du jetzt, was für auch immer du für Vorlieben hast. Ne? Also so ein Bullshit. Aber das Spiel hatte für mich andere Probleme. Und zwar tatsächlich einfach gnadenlos die Länge. Es war mir viel zu lang.
Das letzte Drittel hätte sie so einkürzen
müssen. Die hätten locker 10 Stunden von dem Spiel in meinen Augen wegmachen können. Und das ist selten, dass ich sage, wow, das Spiel war zu lang. Eigentlich sagt man, das Problem war, dass das Spiel eingeteilt ist in Tage quasi. Also du spielst mit Ellie erstmal irgendwie Tag 1, whatever, dann spielst du Tag 2, dann spielst du Abby Tag 1 bis 3, dann spielst du wieder Ellie Tag 3 irgendwie.
Weil die sich treffen am Ende.
Genau.
Deswegen.
Und weil du jedes Mal weißt, okay, jetzt bin ich bei Tag 2 Abby und du weißt, du hast noch so viele Tage vor dir und du merkst, das Gameplay zieht sich und zieht sich und zieht sich wie Gummi. Weil das Spiel an sich bietet zwar Neuerungen, natürlich, waffentechnisch, Mechanik, technisch, ne, ist vieles Neues drin, aber im Kern ist es ja immer noch, du läufst durch die Gegend und schießt die ganze Zeit. Mhm. Und es ist klassisch, hier ist ein Shootout, das merkst du, das weißt du, weil die Gegend nun mal so aussieht und hier ist wieder Rätsel-Area, ne, und irgendwann ist einfach too much, so in meinen Augen. Das war einfach zu lang. Story-technisch muss ich auch sagen, es ist eine klassische Revenge-Story. Ja, der Anfang hat super geschockt, komplett. Man hat das angeschmissen. Es geht ja
um diesen Rache-Zyklus, der immer und immer wieder auftritt.
Genau, man hat es angefangen und man sieht eben das, was am Anfang passiert. Und man denkt sich, fuck, ich selbst war komplett, what the fuck? Also komplett geschockt, absolut. Das wollten die, das haben sie erreicht. Und ich verstehe, dass die Motivation dann sowohl für den Hauptcharakter als auch für dich als Spieler dann da ist, da irgendwie zu agieren. Aber das hat sich für mich irgendwie nicht ausgetragen. Ich muss sagen, dieses, ich muss sie töten, oder ich muss sie doch nicht töten. Ich muss sie aber auf jeden Fall töten und ich gehe komplett über Leichen und ich mache alles, was notwendig ist und am Ende, um dann, ja.
Weißt du, wie das ganze Problem aus dem zweiten Teil, also das komplette Spiel, nicht hätte entstehen müssen?
Wie?
Wenn du am Ende des ersten Teils den Arzt nicht zwanghaft erschießen müsstest, sondern den Backstein nutzen könntest.
Das ist ja, ne, da kommen wir ja zu, beziehungsweise das Spiel zieht dann einen ganz großen Bogen zum ersten Teil und erzählt, wie es quasi erst so weit kommen konnte. Ja,
du definitiv. Du hast den Arzt erschossen, ich spoilere jetzt, und sonst hört nicht zu, und das war der Vater von Abby.
Ja.
Und jetzt will sie Rache, dann holt sie sich ihre Rache von Joel, killt den, und dann will Ellie Rache wegen Joel.
Ja, verstehe. Aber was hätte das denn für einen Unterschied gemacht, hättest du mit dem Backstein getötet?
Dann wäre er nicht tot, dann wäre er nur K.O., die stehen nachher wieder auf.
Dann wäre er nur für immer ein bisschen dämlich.
Ja, aber er lebt.
He goes to sleep.
Das Spiel hat sehr viele Probleme, sozial, ökonomisch und Zombie.
Stark.
Geil,
stark. Aber so wie ich das jetzt, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe von euch rausgehört, in diesem Teil geht es überhaupt nicht mehr um den Virus, um die Zombies, gar nicht mehr.
Es gibt immer noch Passagen, wo du kämpfst und so weiter, als Walls, als Hürden, wo du
Nee, das meine ich gar nicht, um das die Zombies zu bekämpfen.
Es ist wie immer. Es ist
wie immer. Ein Antivirus zu finden oder sonstiges.
Nein, es ist wie immer. Am Anfang ist das Vehikel, um die Story in den Gang zu bringen, vor allem im zweiten Teil. Im ersten Teil, da ist es schon noch relevant.
Ja.
Im zweiten
Auch am Ende des ersten Teils
ist es relevant.
Walking Dead geguckt?
Ja.
Ja, am Anfang ging es um die Zombies und später Menschen gegen Menschen.
Genau.
Ja. Das ist genau derselbe Spaß.
Okay. So. Und es wird nur krasser. Also plötzlich hast du dann auch so übelst heftige, super, genau, Menschenfresser. Du hast eine super krasse Super Forces, die mit super krassen Superwaffen irgendwie rumschießen. Also voll die krassen
Gepanzer. Super.
Wo du dir super, ne? Wo du denkst, okay.
Auf einmal kommen Gundams von überall angeflogen.
So ungefähr.
Neon Genesis Evangelion.
Aber kommen vier Leute verschiedenfarbig.
Ja. Was ich sagen muss, was richtig geil war, du hattest ja im ersten Teil dieses sehr, wie soll man das sagen, du hast ja die Atmosphäre gespürt. Du hast gespürt, wie Ellie und Joel miteinander interagiert haben. Auch die anderen Charaktere. Du hast wirklich, es hat sich sehr echt angefühlt.
Ja.
Und du hast das hier auch teilweise so, dass selbst wenn du diese Shootouts hast, ne, meistens schleichst du ja auch bei den Shootouts. Sie wissen nicht genau, wo du bist, es sei denn, du bist hart drauf. Die Gegner reden auch untereinander, aber so richtig aktiv mit so Geschichten, die die erzählen, wenn die wissen, also wenn du wirklich sneakst und irgendwie infiltrierst gerade, irgendwelche Geschichten durchgehend, die auch schön gesprochen sind. Wenn du Leute abknallst, dann sagen die, oh scheiße, Josh oder whatever, die haben Namen, Alter, die Gegner, weißt du? Egal wie viele 2000 Leute du da abknallst, ja, super realistisch, alle haben gefühlt Namen.
Alle heißen Josh.
Und wenn du Hunde abknallst, wird halt auch darauf reagiert, weißt du? Das also ist crazy. Das ist sehr, sehr viel im Kampf auch, wo du merkst, wow, auch da wird wirklich eine Geschichte erzählt, weißt du? Also das ist schon wirklich, wirklich gut gemacht. Das muss man einfach sagen. Und dann natürlich, die ganze Szenerie sieht grandios aus. Also es sieht Hammer aus.
Mega, ja. Ich bin gespannt, was die in der Serie jetzt machen mit dem Rest. Also wir haben ja jetzt 2 Staffeln schon von The Last of Us. Wie die das umsetzen, gerade dieses langgezogene Storytelling aus dem Game, wie die das da machen. Bin sehr, sehr gespannt. Gerne auch mehr von Last of Us. Ich fand die Spiele geil. Last of Us 3, Hunter Virus Edition oder so. Schauen wir mal, was kommt. Ja.
Was kommt? Was wird? Ja. The Last of Us Part 2 hat von uns ein A bekommen. Knapp an einem S.
Ist es aber eigentlich der normale Release gewesen oder war es schon das Remake, das wir danach bekommen haben?
Was meinst du?
Die haben doch irgendwie Last of Us 1 und 2 nachher Remaster, Remake, so, irgendwie 5-mal oder sowas in verschiedenen Versionen.
Das ist dann auch wieder Quatsch, ne? Absolut.
Das sollte man nicht machen. Aber was ist eure Tendenz? Kommt ein dritter Teil raus irgendwann?
Nee.
Ich glaube auch nicht.
Die ist der nicht in der Mache sogar?
Nee, ich glaube nicht. Mit dem Ende, das nachher war, hatte Ellie ja ihren Frieden so ein bisschen gefunden.
Aber irgendwas habe ich, glaube ich, auch gehört.
Frieden gefunden bis jetzt.
Not so Last of Us.
Not so Last of Us. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen.
Lass uns überraschen.
Lass uns überraschen. Wir kommen zum letzten Spiel für diese Folge. Und das kam am 16.07. und ist Ghost of Tsushima.
Wunderschöne Reise.
Yes, Action-Adventure von Sucker Punch kam auf der PlayStation 4 raus und war ein Exklusivtitel und ist quasi ja ein ganz klassisches Action-Adventure. Think Assassin's Creed, allerdings 5000 Mal besser. Genau, ja. War nice.
Aber ich würde das gar nicht so mit Assassin's Creed vergleichen, weil es einfach nichts mit Assassin's Creed zu tun hat.
Nö, so erstmal nicht.
Es ist, also was ich an Ghost of Tsushima, ich weiß noch, als ich die ersten Trailer gesehen habe und du einfach in diesem alten Japan bist, dich auf dein Pferd setzt und die Prärie entlang reitest, diese Flower-Felder da entlang reitest, wie geil das aussah.
Ja.
Und wie cineastisch die dann diese Samurai-Fights auch gezeigt haben, wie du da stehst, Schwert in der Hand, Kamera, Perspektive, der Wind fliegt, die Blätter fliegen, Vögel fliegen, die Ameisen fliegen,
Amboss fliegen.
Und dann stehst du da und hast diese geile Kameraperspektive, wo du erstmal von der Seite so die beiden Samurai-Kämpfer siehst und du denkst so, ich will da jetzt sein, ich will mein Popcorn haben und zugucken. Und dann darfst du das sogar selbst spielen. Und dann stehst du da und hast so geile Kämpfe. Dass dieses Samurai-Leben haben die da einfach so geil mitgebracht. Ne? Es geht ja um die Zeit, wo die Mongolei Japan einnehmen wollte, Japan da ein bisschen angezündet hat an einigen Stellen.
Ein bisschen angezündet.
Und du spielst dann halt einen von den Samurai-Kämpfern, der versucht dann ja gegen die Mongolen zu kämpfen, so ein bisschen sein Dorf und das Drumherum zu retten.
Ja.
Und die haben das so geil gemacht. Du hast auch so einen Mix aus Samurai und Ninja-mäßigen, weil du ja, je nachdem auf was für Skills du machst, ein bisschen dich dann auch anpassen konntest, ob du eher, ich gehe voll drauf und mein Schwertchen macht alles nieder, oder sneake ich mich doch ein bisschen durch die Gräser und mache einen sneaky Backstab oder so. Mega cool gewesen, mega geil. Die Story war richtig gut, fand ich. Und dieses Cineastische, das hat mich einfach so mitgenommen. Ich bin ja so ein richtiger Japan-Fan, das war
bombastisch.
Da geht es ja auch im Spiel zu einem großen Teil drum. Bist du ehrenvoll und kämpfst quasi als Samurai oder bist du der sneaky Dude, der Ninja, der Unehrenhafte?
Genau.
Das gibt dann ja auch noch so ein Beef in Anführungsstrichen, der dir in Rückblicken erzählt wird. Mit deinem Onkel war das, glaube ich, der dir immer so in den Pfad der Tugend und so, ne, sei ein Samurai, sei ehrenhaft. Aber du entwickelst dich nun mal nach und nach eben zu den Ghost of Tsushima, eben der Ninja, der im Dunkeln und im Schatten agiert. Das ist auf jeden Fall so ein Thema, womit dann Jin Sakai, so heißt der Hauptcharakter, zu kämpfen hat auch. Aber ja, wir haben eben im Jahr davor Sekiro bekommen, ja? Japanisch feudales Spiel. Dann haben wir jetzt Ghost of Tsushima bekommen, auch Japan feudal. Das war so wirklich der Anfang, ne, wo du wirklich Bock hattest auf diese Art von Games. So lange hatten wir dieses Setting einfach nicht, dieses Szenario. Und ich fand das auch so nice. Ich hatte so Bock, da reinzugehen, einfach durch die Pagoden oben rumzuschwingen. Es gab auch wieder eine gewisse Vertikalität. Der Kampf hat so Spaß gemacht. Es war fix, es ging gut von der Hand, es sah gut aus. Du hattest RPG-Elemente, dass du bessere Ausrüstung hattest, finden konntest, aufbessern konntest. Gegnerbasen ausräumen, also dieses klassische Ding, was man sich einfach vorstellt unter Action-Roleplay, wo du eine größere Map hast, war alles dabei, ne? Aber mit so einer schicken Welt, dass du durch die Prärie da reist, plötzlich läuft da so ein Fuchs vorbei und zeigt dir einfach den Weg zum nächsten, weiß ich nicht, Strein, Baum, was auch immer, ne? Wo es einfach was Wichtiges für dich gab, wo du mehr Leben abholen konntest oder mehr Skills.
Heiße
oder
Quellen, Gedichte zu schreiben.
Genau, fand ich auch so geil, also ja. So dämlich eigentlich am Ende des Tages, aber du setzt dich da wirklich hin in eine heiße Quelle oder setzt dich hin an einen Abhang, guckst dir einen Baum an und schreibst dann ein Haiku und so. Das war schon richtig nice, muss ich sagen.
Warum die Atmosphäre ja auch so gut funktioniert hat, ist zum einen auch in Bezug auf diese 1:1 Samurai-Kämpfe, die du hattest, die basieren vom Stil auf alten Samurai-Filmen. Du hattest ja auch die Möglichkeit, auf Schwarz-Weiß zu stellen, damit es so aussieht, wie es aussieht. Und wie Hase auch gesagt hat, wenn die Charaktere sich dann aufeinandertreffen, die Füße bewegen, die haben so geile Animationen mit den Blättern gehabt, dass die Füße wirklich die Blätter richtig animiert weggenommen haben. Und es war so schick und schön, über die Felder zu reiten, haben wir gerade gesagt, den Wind zu sehen, über die Felder, wie der da zieht. Das war für mich einfach eine Reise, so denke ich an das Spiel zurück, die wirklich ein schönes Gefühl neben diesem ganzen Gemetzel, das man natürlich hatte, mit auf den Weg gegeben hat. Und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, da rumzureiten, Sachen zu erleben. Und das ist ja bei solchen, ich sag mal, Open-World-Spielen, wie es da ja auch ist, sehr wichtig, dass die Welt dich auch in diesen Bann treibt. Weil wir haben so viele große Spiele, so viele große Welten, egal ob es jetzt ein Zelda ist, worüber wir schon mal bei Hassspielen gesprochen haben, oder wo es auch bei den Assassin's Creed so ist. Es macht nicht unbedingt viel aus, dass die vollgepackt sind mit viel Side-Stuff. Die Welt muss stimmig sein, das Worldbuilding muss passen, es muss zum Setting passen und auch die Story muss dich mitnehmen. Und dann, wie wir es auch gesagt haben, der Kampf zwischen der Ehre und auch dem ehrenlosen Ninja oder Samurai, was bin ich, am Ende mit dem letzten Kampf mit deinem Onkel, wo du dich dann halt der Entscheidung stellen musst. Und je nachdem, wie du dich entscheidest, du hattest ja zwei Möglichkeiten gehabt, fand ich so gut dargestellt. Das ist wirklich ein Meilenstein bei dieser ganzen Japan-Geschichte, Samurai-Geschichte, die uns mehr oder weniger um die Ohren geworfen wird aktuell, auch in den letzten Jahren.
Ja.
Wirklich eine Speerspitze in diesem Genre.
Total.
Ganz klipp und klar. Und deswegen ist ja auch Ghost of Yotei so gehypt worden.
Ja. Und auch ein starkes Game, muss ich auch sagen. Noch ein in meinen Augen noch ein bisschen geiler als tatsächlich Ghost of Tsushima, ne? Also der Nachfolger. Aber kommen wir ja noch zu. Abseits davon hat es die klassischen Open-World-Krankheiten, kann man auch fast sagen. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, dieselbe Nebenmission, Art von Nebenmission 20 Mal zu machen, hast du Pech. Musst du quasi, wenn du alles machen willst.
Dörfer clearen und so weiter.
So, das gehört einfach dazu. Man kann es mögen, man kann es nicht mögen. Ich habe es schon sehr oft gesagt, ich muss mir alle paar Jahre mal Zeit nehmen, so ein Spiel zu spielen. Und danach ist auch vorbei wieder mit Open-World für mich. Und da bin ich froh, dass ich Ghost of Tsushima zu dem Zeitpunkt gewählt habe, weil es einfach wirklich, wirklich stark ist. Ne? Gut.
Ich bin aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt das nächste Samurai-Japan-Spiel bräuchte. Ich bin, glaube ich, gesättigt.
Übersättigt, ja. Übersättigt, definitiv. Muss man einfach sagen. Es sei denn, es kommt Sekiro 2.
Oh, das wird der Hammer. Das wird der Hammer.
Komm nicht, glaube ich nicht.
Naja. Ah, was halt, ja, na, mal sehen. Ghost of Tsushima hat von uns ein A bekommen. Das steht für
Angriff.
Absolut. Japan.
Strong. Und damit sind wir durch. Ich bin auch durch.
Ich bin jetzt so heftig.
Ich bin durch.
Ich weiß noch damals, dass ich mal geduscht habe.
Wir brauchen Thermometer
jetzt. Da war ich nicht so nass wie jetzt.
Okay, Freunde, was sagt ihr soweit zum ersten Halbjahr? Wir kriegen es fast immer hin, ein gutes Halbjahr der Spiele-Releases immer abzubilden.
Kann man machen.
Ne? Waren schon ganz gute Sachen dabei, oder? Ja.
Gefühlt irgendwie Dinge, die wir gestern erst gespielt haben. Also ich hätte irgendwie so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so bei Resident Evil 3, das Remake, dass das schon 6 Jahre her ist. Ne? Das kam sich für mich eher so vor, wie habe ich vorletztes Jahr gespielt. So.
Ja.
Das ist schon, man merkt die Zeit, wie sie fliegt.
Sie fliegen tut.
Ja, man muss auch sagen, so in dem Jahr 2020, als Spiele rausgekommen sind, sind teilweise erst die Spiele viel später in Angebot gekommen und bei der Masse an Spielen kannst du natürlich nicht alles sofort zum Release spielen. Das heißt, man wartet dann auch auf Angebote und dann ist es teilweise so 3-4 Jahre später, dass wir die dann erst gespielt haben, die Spiele. Ne? Ja. Also erst vor kurzem dann dementsprechend. Natürlich keine Nintendo-Spiele, weil die sind nie im Angebot, aber sowas ist definitiv dabei.
Wenn ich so über die Liste gucke, und damit inkludiere ich jetzt auch schon den zweiten Part, den wir nicht ansprechen werden, also zumindest nicht die Games, aber ich merke, dass ich in einem Jahr viel gezockt habe. Woran das wohl liegen kann?
Warst du da arbeitslos, Mann?
Nein. Aber grundsätzlich war man ja einfach nicht mehr so viel unterwegs, wa?
Ja, weil die WG auch nicht mehr da war.
Die WG war nicht da, wir waren alle eingekerkert so ungefähr. Das war schon Arsch, aber ich merke, gaming-technisch war das ja schon relativ stark. Man hätte ja vermuten können, dass die Releases sich irgendwie so, also es hat sich auch vieles sehr stark verzögert, aber nichtsdestotrotz kamen so geile Games raus. Und wenn ich überlege, Final Fantasy VII Remake, Alter.
Das ist gestört.
Das ist. Ich muss nicht sagen, wie geil ich das Spiel finde.
Was?
Ich find's geil.
Wir haben so Ewigkeiten drauf gewartet und jetzt ist es schon wieder 6 Jahre her, ne?
Ja. Absolut crazy. Ne? Aber auch Last of Us Part 2, ne? Trotz alledem, trotz den Schwächen, die ich auch aufgezählt habe für mich persönlich, war es ja ein nices Game.
Mega, mega. Ne? Es hat auch sehr viel, sehr krasse. Dinge mitgebracht.
Was? Ich glaube, Hase, Exit Stop Working.
Ich bin geschmolzen.
Unsere Hirne funktionieren nicht mehr.
Gehirne. Oh Gott, es ist wirklich warm. Okay, Freunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr am Start wart. Danke an euch für die Moderation, Mitmoderation. Danke, dass ihr es durch diese Hitze mit mir, ausgehalten, durchgehalten.
Ich brauche Schmerzensgeld.
Richtiges Wammergeld.
Ihr kriegt gar nichts von mir. Falls euch die Folge gefallen hat, liked, abonniert, alles, teilen. Ihr kennt den ganzen Schniesel.
Bitte.
Tu es. Und
einmal.
Wenn ihr...
Komm schon.
Ich kann mich nicht konzentrieren im Rico.
Sei nicht so.
Wenn ihr die Folge sehr cool fandet. Lust habt, uns noch weiter zu unterstützen. Boah, ich kann nicht mehr zu unterstützen. Ihr dürft ihr gerne bei Steady abonnieren. Dafür kriegt ihr für einen kurzen kleinen Obelisten. Obolus. Es ist wirklich warm.
Wie stehen die Chancen, wenn ich gleich aufstehe, dass mein Arsch nass ist?
3-5.
12 ist da, glaube ich, ein guter Referenzwert.
Könnt ihr den Podcast unterstützen?
Bitte.
Bitte.
Seid ready. Abonniert uns bei Steady.
Danke an
Call me your daddy.
Danke an alle, die es bereits tun. Es tut mir so leid.
Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Es bedeutet uns sehr viel.
Richtig.
Neue Mikrofone.
Liebe geht raus. Freut euch auf Part 2. Macht genau das, was ihr vor dem Podcast gemacht habt, jetzt weiter. Es sei denn, es war etwas Doofes, also macht das nicht weiter. Geht jetzt einfach in die Sonne. Geht geil schwimmen oder so, Mann.
Aber wer sagt uns, dass es noch Sonne gibt, sobald die zur Folge rauskommt?
Egal, es gibt immer Sonne. Oder willst du mir sagen, dass wir hier bei Saros sind? Ist da nicht die Sonne kaputt gegangen?
Nee.
Nein?
Aber die Sonne ist ein Faktor.
Okay. Sonne ist ein Faktor. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao. Kakao. Los, tu es.
Tschüss. Japan!